Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge vom Frankfurter Kranz, nämlich die Nummer 40. Eine schöne runde Folge, genau. Und in unserer üblichen Besetzung nämlich mit Eva. Hallo Eva.
Hallo Britt-Marie, hallo.
Ja, und heute haben wir ein König Charles Krönung Spezial. Da gibt es, glaube ich, einiges zu berichten. Und das Lustige daran ist, als ich gesehen habe, das ist die 40. Folge heute, dass Charles auch der 40. Monarch ist, der gekrönt wurde.
Es ist ein Zeichen.
Aber hallo, ich dachte auch so, wow. Ja, lass uns ein bisschen quatschen. Also gestern, heute ist Sonntag. Heute ist Sonntag, genau.
Ja, heute ist Sonntag.
So zeitlos. Gestern war die Krönung von König Charles III. In Großbritannien. Und eigentlich ist er ja schon König. Aber durch die Krönung, die er jetzt das Ganze nochmal ein bisschen festklopft, wird quasi nochmal auch im kirchlichen Zusammenhang und vor Gott sozusagen bestätigt, dass er König ist. Das heißt, im Grunde oder im Kern ist diese Krönung zwar ja ein Staatsakt, aber vor allen Dingen eine religiöse Zeremonie, denn Charles ist ja auch das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und da gehört halt einiges dazu, was da quasi noch festgeklopft werden muss. Die Zeremonie selber findet in der Westminster Abbey statt oder fand statt und der Erzbischof von Canterbury hat sie durchgeführt, natürlich mit Hilfe von anderen religiösen Oberhäuptern, aber er ist halt der Höchste im Land, deswegen hat er das gemacht. Und ja, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die mit dieser Zeremonie natürlich zusammenhängt. Und sie fand am 6. Mai statt und ging so circa, sag ich mal, gegen 12 Uhr los. Es ist immer plus minus 10 Minuten und war dann 2 Stunden lang.
Oh, und ja.
Also es war eigentlich ein klassischer Gottesdienst tatsächlich.
Ja.
Und es war aber schon eine Stunde kürzer als bei der Queen, denn da hatte das Ding noch 3 Stunden. Und Charles hat das schon ein bisschen gestreamlined und hat auch einige Rituale rausgeschmissen, die er eben für nicht mehr zeitgerecht hielt, was ja auch völlig okay ist. Da sind auch einige Dinge dabei, die tatsächlich man so heute einfach nicht mehr macht oder nicht mehr machen kann. Und ja, und wie gesagt, also 2 Stunden voller Rituale und zwar wirklich so diese ganz alten Dinge aus dem Mittelalter mit ganz vielen Regalien, die auch dazugehört, also der Löffel aus dem 12. Jahrhundert, der Stuhl aus dem 16. Jahrhundert, die Krone aus dem 17. Jahrhundert, der Mantel aus dem 15. Jahrhundert.
Stone of Destiny, ne?
Es war großartig. Es hat mir so viel Spaß gemacht.
Absolut, und mir auch. Ach, ich fand's toll.
Und, ach, alles. Es war irgendwie alles toll. Und ich hatte einen gelesen, der einen Kommentar auf Twitter gemacht hat, der erzählt hatte, dass er Geschichte an der Universität studiert hat. Und sein Professor hat ihm gesagt, es wird 2 Ereignisse geben in diesem, in deinem Lebenszeit, wo ihr die Augen offen halten müsst. Das eine ist die Beerdigung der Queen und das andere ist die Krönung von Charles. Und ihr werdet bei beiden Dingen, insbesondere bei der Krönung, nie mehr so nahe am eigentlichen Mittelalter sein wie bei irgendwas anderem. Also ihr kommt zu dem Zeitpunkt am nächsten dem, wie es im Mittelalter war. Und es war wirklich so. Hätte man jetzt nicht die Kameras gehabt oder irgendwie draußen Autos, die da standen, es hätte auch durchaus vor 400 Jahren stattfinden können.
Ja, und es gab ja einige, die das auch negativ gesehen haben, ne? Also diese uralten Rituale und Symbole und was ist das alles und warum jetzt hier noch ein Gottesdienst dafür? Aber ich fand's großartig und mich hat das auch unheimlich beeindruckt. Also gut, jetzt bin ich auch ein halbwegs religiöser Mensch, also das heißt, ich bin dafür sowieso etwas eher empfänglich, aber diese ganze Symbolik, auch dieses ganz am Anfang, ich weiß nicht, ich hab's dir ja, wir haben ja auch ein bisschen WhatsApp geschrieben zwischendurch. Allein als dieser kleine Junge ganz am Anfang gekommen ist und gesagt hat,
der Page, ja.
Der Page, genau. Also wir begrüßen dich. Und er hat gleich gesagt, ich bin hier nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Dieses Motiv, das fand ich wirklich klasse und steht ja auch in dieser Tradition dieser christlichen Herrscher, ne? Also man erinnere sich nur, es gibt ja diese ganz berühmte Aufnahme von dem Begräbnis von der Sita, von Habsburg, die dann auch an die Gruft anklopft oder beziehungsweise man klopft für sie an, sie kann nicht, sie wird begraben. Und wo es dann am Anfang heißt, wer klopft hier an? Ja, Sita, die Herrscherin von XYZ, ne, und alles. Dann kenne ich nicht. Klopft nochmal an. Ja, hier ist Sita, die Königin von XYZ. Nee, kenne ich nicht. Hier ist Sita, deine demütige Dienerin oder wie auch immer, ne? Mhm. So, also dieses, und dann wird sie eingelassen. Also dieses Motiv, dass der Herrscher demütig ist und, ja, und dienen muss.
Vor allen Dingen, der Herrscher dient dem Volk, nicht umgekehrt. Das ist das, was sich hier auch durch die Zeremonie gezogen hat, auch beim Eid, den Charles dann geschworen hat, der eben geschworen hat, ich bin hier, um zu dienen und nicht umgekehrt. Genau.
Aber nicht nur dem Volk, sondern eben auch Gott. Also er ist auch Gott verpflichtet. Und
natürlich
wird auch von
als Oberhaupt der Kirche gerade auch
das ist dann schon dienlich.
Das ist aber auch glaube ich, Großbritannien ist sogar die einzige Monarchie, in der das glaube ich so ist,
aber wie ist das bei den das hast du ja bei den Lutheranern oder Protestanten hast du das ja häufiger, dass glaube ich König und oder also dass die Staatskirche, wenn du so willst, oder Landeskirche,
okay,
sollte man eher
ich
sagen.
Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher, aber ich dachte,
Vielleicht noch so ist. Und ich glaube, das ist es.
Übrigens ist Großbritannien auch die einzige Monarchie, also in Europa zumindest, in anderen Ländern, in asiatischen Ländern und so weiter, ist es nochmal ein bisschen anders, aber in Europa, wo tatsächlich noch eine Krönung stattfindet. Alle anderen europäischen Monarchien haben das abgeschafft. Klar hatte das die Niederlande auch, klar hatte das Norwegen und Dänemark auch, aber das machen die so nicht mehr.
Ja, ja. Nee, also dass der König eng mit der Kirche, mit der jeweiligen Landeskirche dann ist, das ist, meine ich, also eine Spezialität in Anführungsstrichen der evangelischen Länder. Bei Katholiken ist halt Papst oder
die anglikanische Kirche ist ja nochmal so spezial. Die
sind ja nochmal, also ich fand das sowieso zum Teil als Katholik hat mich da sehr viel, ich habe mich da sehr zu Hause gefühlt in vielem. Und aber dieses, dass da wirklich ein Monarch geboren wird, wenn man so will, oder getauft wird, das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Also jetzt springen wir schon ein bisschen weiter nach vorne.
Ja, aber es zeigt im Grunde, dass eben diese ganze Zeremonie eigentlich im Kern eine religiöse Zeremonie ist. Und deswegen auch der Gottesdienst, und das sieht man. Und es fing alles damit an, wenn wir ein bisschen chronologisch angehen. Also grundsätzlich, Großbritannien hat sich herausgeputzt. Alles ist neu gemacht worden, alles ist geputzt worden, überall sind die Emblems angebracht worden und die Monogramme und was nicht alles. Also wenn man durch London ist, muss das wohl auch echt toll ausgesehen haben. Und dann war es so, dass natürlich am Vortag vor der eigentlichen Krönung schon die ersten Gäste, vor allen Dingen aber auch Politiker und andere Monarchen da gewesen sind. Am Abend gab es eine kleine Empfang und da hat man schon gesehen, dann ist dann Mary und Frederik aus Dänemark aufgetaucht und dann war da, die Niederlande ist komplett gekommen mit der Beatrix, mit der Amalia, mit Maxima und Willem Alexander, also die sind alle da gewesen und und Norwegen war auch da, aber die haben natürlich in Anführungszeichen, also gerade Norwegen auch, wo ja auch die Regenten schon älter sind und auch ein bisschen körperlich angegriffen, Sonja und Harald, die sind nicht gekommen, sondern die haben dann halt ihre Stellvertreter, nämlich Mette Marit und Håkon geschickt. Und von Schweden war Carl Gustav da zusammen mit Victoria. Das heißt, da ist Silvia daheim geblieben, was ich glaube auch besser war, weil die ist so ein bisschen gackerig in letzter Zeit. Und und Victoria war da gewesen und so. Also, und da hat man schon so Bilder gesehen und es war echt, zwar Gott und die Welt waren da, also wir können jetzt gar nicht alle nennen, und haben nochmal so Hallo gesagt. Und ja, und das war so der Vortag. Und dann ging es am nächsten Tag los mit der Zeremonie an sich. Und man hat aber schon gesehen, morgens irgendwie ab 5 standen da wohl schon Fans, beziehungsweise es haben wohl die beinharten Fans auch in Zelten auf der Mall übernachtet. Mhm. Also ja, so ein bisschen auch wie beim Platinum-Jubiläum. Und dann ist es natürlich so, alles, was in dieser Westminster Abbey passiert ist, was wir gesehen haben, hatte Bedeutung. Nicht nur jedes einzelne Ritual, jeder Handschlag, jeder Schritt, sondern auch wirklich, was man gesehen hat. Jeder Stuhl, jede Art von Tuch, die benutzt wurde, jede Blume, die da stand, jede Perle, die da glitzerte. Also es hatte alles eine Bedeutung und so viel können wir hier gar nicht erzählen, was das alles bedeutete. Ich kann vielleicht auf das eine oder andere hinweisen. Es gab zum Beispiel eine Spezialtorte, die irgendwie in Auftrag gegeben wurde. Es gab Blumen, die in der Westminster Abbey verteilt wurden. Irgendwie über 800 verschiedene Sorten aus über 120 Ländern des Commonwealth. Mhm. Und zusätzlich dazu dann aber auch noch so ganz viele symbolische Dinge, wie zum Beispiel die Heliobor, die Blumenart, die dann Charles von einer Heliobor geschnitten hat in seinem Garten, die ursprünglich von der Heliobor in seinem Knopfloch war an seinem Hochzeitstag, und dann auch Blumen, die ursprünglich wohl aus dem Strauß von Camilla stammte, von ihrem Hochzeitstag, also so ganz viele, dann eine Blume in Erinnerung an die Mama, und also so ganz viele symbolische Dinge eben auch. Und ja, und was noch ganz lustig war, fand ich, man hat ganz viele Bilder gehabt von Militär. Ich meine, klar, über 5000 Troops sind nach London gekommen, waren jetzt auch schon wochenlang in London und haben natürlich geprobt auch. Und die sind aber alle am Tag der Krönung mit der Bahn reingefahren.
Großartig.
Und das fand ich so geil, weil du siehst halt so Bilder, wo halt Massen Leute in roten, blauen, grünen Uniformen, was auch immer, am Bahnsteig langlaufen. Und ich denke mir nur so, stell dir vor, du bist Tourist in London und steigst in die Tube ein und da stehen irgendwie 15 Leute in so roten Militäruniformen und gucken dich an und grinsen und sagen Guten Morgen. Und du denkst dir nur so, wow, wo bin ich hier gelandet?
Mhm. Also großartig,
das muss großartig sein. Ja, und dann hat natürlich Charles auch ganz, ganz viel versucht bei der Zeremonie. Ich habe gesagt, er hat sie gekürzt, er hat Dinge rausgeschmissen, die nicht mehr aktuell sind. Er hat versucht aber auch, weil er ist ja auch so jemand, der so ein bisschen auf Nachhaltigkeit setzt, natürlich schon seit vielen Jahren. Er hat eben auch zum Beispiel angewiesen, da wo Nachhaltigkeit gemacht werden kann, wurde es gemacht. Also zum Beispiel bei den Blumen, es ist nirgendwo Einwegplastik in irgendeiner Form benutzt worden. Die ganzen Stühle und so weiter, die dann da geholt werden, hat gesagt, er möchte nicht, dass neue Stühle angefertigt werden, sondern man soll die quasi überall einsammeln. Es gibt ja genug, genug Stühle, die da so rumstehen in den ganzen Schlössern. Und lauter so Dinge. Und dann hat er 5 Künstler beauftragt, die während der Krönung eben Skizze und Bilder und so weiter machen sollten. Also das ist jetzt passiert. Und dann hat er auch noch mehrere neue Musikstücke in Auftrag gegeben, insgesamt 6 Stück, für ein kleines Konzert für die Leute, die halt schon stundenlang in der Westminster Abbey warten müssen, bevor es eigentlich losgeht. Denn die ersten Gäste kamen schon um 9, also und zwar die unwichtigeren Politiker und Sänger und Schauspieler und so weiter, also Freunde quasi, die sind um 9 da schon gewesen, aber die Zeremonie ging halt erst um 12 los. Und damit sie sich halt nicht so langweilen, gab es ein kleines Konzert dazwischen.
Und da musste doch Picknick anbieten und Erfrischung, aber ganz ehrlich, also boah.
Ja, aber das ist immer schon gewesen. Das war
ja, ich weiß, aber ich weiß trotzdem.
Bei der Hochzeit ist es genauso. Also die Monarchen lassen sich veritable Zeit, das dürfen sie ja. Das hat man auch gesehen, denn um 9, wie gesagt, kamen die ersten Leute so rein. Und unter anderem hat man gesehen Emma Thompson, die Schauspielerin, die Hollywood-Schauspielerin, deren Mann ist ja mit dem Adel verquickt. Der kommt da aus einer adligen Familie. Deshalb hat sie da so diesen, ist sie da schon öfter mal bei sowas gewesen. Die sah großartig aus mit so einem roten Ensemble. Dann tauchte auch Lionel Richie auf und Katy Perry. Lionel Richie, weil der tritt beim Coronation-Konzert auf, das heute Abend stattfindet. Und Katy Perry aber auch. Und Katy Perry aber wirkte wie eine verlorene Barbie. Das war unglaublich.
Es sah furchtbar aus. Diese Klamotte?
Na, das war aber Vivienne Westwood. Ich fand ja alles.
Es ist egal, es ist schlimm.
Aber also, ich fand das Ensemble so vom Out, also von der Silhouette her und so, fand ich, sah es gut aus, aber es war halt pink. Und es war halt alles kurz und eng. Also, das hätte man durchaus auch, das war halt typisch, es war halt alles zu kurz und zu eng. Ansonsten war das Ensemble völlig okay eigentlich. Aber Katy Perry lief dann so rum in diesem pinken Ensemble, alles wie gesagt zu kurz, zu eng, zu hoch. Und dann kam sie in die Westminster Abbey rein und ich musste so lachen, weil sie hat dann ihren Platz nicht gefunden. Und dann hat man mehrfach gesehen, wie sie so Leute gefragt, entschuldigen Sie bitte, ist das mein Platz? Entschuldigen Sie bitte, ist das meine? Und sie so zeigte sie uns und ich dachte so, geil, ich liebe es. Also, völlig verloren in dem ganzen Kram. Und dann hat sie später noch Selfies gemacht in der Westminster Abbey. Und ich dachte so, oh mein Gott. Also sie erfüllt hier jedes Hollywood-Klischee, das man erfüllen kann.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, Emma Thompson hat auch ein Selfie gemacht.
Ja, es haben mehrere Leute Selfies gemacht, aber trotzdem.
Aber es ist so, also ein bisschen der Trampel, ne? Irgendwie, naja.
Wobei, ich muss sagen, Lionel Richie, der sah ja, also, wie sagt man so schön auf Englisch, he looks sharp. Also der sah großartig aus, wirklich.
Aber ich fand, der hat irgendwie im Gesicht, kann es sein, dass da irgendwie ein bisschen geschraubt wurde oder so? Also ich
bin nicht mehr relativ sicher,
War leicht irritiert, so. Als ich ihn gesehen habe, meine ich ihn, dass er nicht so aussah. Aber egal.
Also
überhaupt.
Die kamen da alle schon so rein und mussten dann halt warten und haben sich halt die Musik angehört, ja.
Aber Entschuldigung, können wir jetzt über das Allerwichtigste reden? Klamotte?
Ja, beziehungsweise lass mich vorher der Klamotte noch kurz sagen. Und dann können wir über die Klamotte reden. Also die Zeremonie an sich läuft immer gleich ab und so lief sie auch heute ab. Wir haben als erstes, ich wollte es übersetzen, ich habe es vergessen. The Recognition. Also der König wird von der Bevölkerung als König anerkannt, die dann ruft Gott save the King, und der dreht sich eben in alle vier Ecken, Norden, Osten, Süden, Westen, und es wird dann eben gesagt, hier ist der König, und dann, wie gesagt, durch das Lang lebe der König bestätigt dann die Bevölkerung, ja, wir erkennen ihn als König an. Dann hast du the Oath, also den Eid,
ja,
wo ja dann Charles eben seinen Eid schwört, beziehungsweise in dem Fall war es, er dient eben, und dann unterschreibt er das auch und schwört auf die Bibel. Das ist dann eine neu angefertigte Bibel, extra für ihn, so mit Gold und Rot und so weiter, also alles sehr, sehr hübsch und schön, und unterschreibt auch diesen Eid mit einem speziellen Stift irgendwie, der auch schon super alt ist, und das hat
aber
auch
die
alles
Tinte
funktioniert.
Ging, es war genau. Tinte drin.
Und ich dachte, wenigstens funktioniert der Stift, das war auch mein Gedanke. Dann kommt die eigentliche Ölung hinter einem Paravan, hinter einem Schirm.
Der wunderschön war, oder?
Ja, die darf nicht gezeigt werden. Die wurde auch damals schon bei der Queen nicht gezeigt, weil das ist quasi zwischen dem König und Gott, beziehungsweise zwischen König, Gott und dem Canterbury-Erzbischof, weil der die Ölung halt vornimmt. Mhm. Und das Öl wird dann in einen speziellen Löffel aus dem 12. Jahrhundert irgendwie getröpfelt. Und dann wird eben Haupt und Hände, glaube ich, geölt.
Haupt, und Hände und Herz.
Ah, gut.
Also der Kopf, quasi das Denken, das Herz, das Fühlen und die Hände, das Tun.
Ja, okay, super. Na? Also als ausführendes Organ, okay.
Genau, genau. Und das ist, Fun Fact, dieser Löffel, ich habe mich sehr lange intensiv mit diesem Löffel beschäftigt, warum auch immer. Ich fand die Karaffe ziemlich hässlich. Das ist ein mickriges Hühnchen, kein Adler, aber gut.
Ja, aber das war echt was wie ein Hühnchen,
aber
oder?
Es soll halt so sein, meine Güte, ne? Irgendwie, wenn man es schon hat, Stichwort
also
Nachhaltigkeit.
Das Öl, in dem die Karaffe, in dem das Öl drin war, genau.
Ja, ja, genau. Das Öl nicht, das ist hoffentlich neu. Und der Löffel ist zweigeteilt, damit du mit den zwei Fingern da auch, also damit es überhaupt keine Probleme gibt, dass du mit den zwei Fingern da rein kannst, sozusagen du heftest dir Öl an und dann zack, zack, kannst du segnen.
Okay, ich hatte nur noch gehört, der Löffel ist halt aus dem 12. Jahrhundert, während alle anderen Dinge, die benutzt worden sind, halt aus dem 16. Jahrhundert sind, was damit zusammenhängt, dass Cromwell natürlich in einem Anflug von Nieder mit dem König alles verbrannt und einschmelzen hat lassen, was es gab. Deswegen sind auch die ganzen Kronen und so weiter, die verwendet werden, und die Mäntel und so, alle aus dem 16. Jahrhundert. Und das Einzige, was überlebt hat, ist dieser Löffel. Die hat bestimmt einer zu Besteck gelegt nach dem Motto, das kriegen wir irgendwie gerettet. Ja, ja.
Ja, ja, ja. Ja, also, zum Teil ist es ja auch so, dass dann zum Teil Kronen wurden eingeschmolzen oder Zepter oder was auch immer.
Ja, ja.
Oder ging auch mal tatsächlich verloren. Ich frage mich immer, wie geht sowas verloren? Aber gut, durch Kriege und Co. Ne? Also wenn auch dort Asche gebraucht wurde, dann wurde auch das mal geopfert. Ne? Es ist, was ich auch jetzt, oder also gerade was diese Kronen angeht, wie die auch verändert werden, dass dann die wohl früher 8 Bügel hatte, um den Commonwealth irgendwie noch zu symbolisieren. Und jetzt sind es halt nur noch 4, weil man da nicht so drauf rumreiten wollte und so. Also das ist alles etwas fließend, aber ich meine, 16. Jahrhundert geht auch noch. Ne?
Hallo,
also.
Genau. Dann haben wir The Investiture. Da wird der König in die, das finde ich das allergeste, in die Supertunik gesteckt. In die Supertunika. Und ich so, diese Supertunika hat mir den Rest gegeben. Die war reines Gold, zwar großartig.
Geil.
Und er bekommt eben dann die ganzen Regalia gereicht. Also den Reichsapfel.
Und mit dem
das
Schwert.
Das Reichszepter. Genau. Und so weiter. Dann kommt die ganze Geschichte mit dem Schwert. Also da werden wir gleich nochmal, und dann gibt es noch die Armbänder und so weiter. Und die haben immer so tolle Namen. Also wir haben dann die Armbänder der Weisheit und Ehrerbietigkeit und den Stein des Schicksals und den Krönungsthron und also ganz,
Sword
ganz tolle.
Of Offering.
Ja, genau.
Sowas,
und
ne?
Das
also entschuldige mal bitte.
So großartig. Also allein diese Namen sind halt so toll. Und diese ganzen Sachen werden ihm halt dann gegeben und dann der Handschuh und so weiter. Also diese Dinge. Dann kommt die eigentliche Krönung an sich, die ja der Erzbischof dann durchführt. In dem Fall hat er die St. Edwards Krone aufgesetzt bekommen, die auch seine Mutter aufgesetzt bekommen hat. Er hat sie in etwas abgewandelter Variante, weil es ja eben den ein oder anderen Diamanten in dieser Krone gab, wo politisch es schwierig ist zu sagen, wir lassen den drinne. Deswegen wurde die ein bisschen umgebaut, aber er hat halt mit der Krone wurde er gekrönt. Und dann gibt es als Sechstes noch die sogenannte Hommage. Das heißt, der Erzbischof und normalerweise alle wichtigen Diener des Königs schwören ihm die Treue. In diesem Fall war das stellvertretend William, der eben die Treue geschworen hat und eben der Erzbischof. Und lustigerweise gab es da auch schon wieder sowas, weil der Erzbischof meinte, eigentlich sollte ganz England ihm die Treue schwören in diesem Moment. Und dann würde doch die Bevölkerung aufrufen, sie solle doch vor dem Fernseher auch den Eid mitschwören. Und darauf hat sich ganz England aufgeregt, weil alle, wir sind nicht religiös, wir schwören ihm doch nicht vor dem Fernseher, der sieht uns doch nicht und so, ja. Aber na gut. Und das sind eben diese 6 Punkte, die eben jede Krönungszeremonie beinhaltet. Also zuerst das Anerkennen des Königs, dann der Eid, dann die Ölung, dann eben das Entdecken in die Reichssymbole und Regalia, dann die Krönung an sich und dann eben der Eidschwur der Untergebenen. Genau. Hm. Und sowas hier halt auch. Und ja, und da können wir, wie gesagt, noch ein bisschen uns über die Zeremonie an sich unterhalten. Aber ja, kommen wir zu dem Wichtigsten? Ja, die Klamotte. Hei. Naja, also mit wem wollen wir anfangen? Ich meine, natürlich die beeindruckendsten Klamotte hatte natürlich Charles an, beziehungsweise Charles und Camilla. Gut, das eigentliche Gewand, das beide trugen, das war eigentlich sehr simpel. Die hatten beide weiße Gewänder an, also Hemd und Hose bei Charles. Und bei ihr halt ein ganz normales, weißes, wirklich ganz klassisches Kleid, auch vom Schnitt her. Aber was ich sehr schön fand bei beiden, es war ein weißes Kleid, also Seidenkleid, aber mit Goldstickereien. Und das fand ich wunderschön. Ich habe ja sowieso eine Schwäche für Stickereien. Es muss nur was bestickt sein und ich freue mich. Und in diesem Fall war alles bestickt. Ich war im Himmel. Auch diese ganzen Uniformen und die ganzen Mäntel. Und ich so, oh mein Gott. Weil ich weiß halt auch, was das für Arbeit ist. Stimmt, ja. Da sind Lebenszeiten sind da reingeflossen in diese Stickerei. Und also diese weißen einfachen Kleidung, ich meine, es gehört dazu. Es soll ja dann auch extra nicht ablenken von den Mänteln und so weiter. Das sah toll aus. Und natürlich das, was so beeindruckend war, was sie ja dann drüber hatten, waren eben diese Mäntel, also die wirklich diese purpurnen Mäntel mit den Hermelinkragen und so wie man das aus dem Märchen kennt tatsächlich, oder?
Ja. Ich fand, die waren aber so massiv, die sahen schon fast wieder ein bisschen unecht aus. Also mir ging es zumindest so, weil es so, okay, das kann doch gar nicht echt sein, irgendwie so, ne? Aber ich fand ihr Kleid hervorragend. Also es war auch hervorragend für die Figur von der älteren Dame und das jetzt mal bei allem Respekt, aber ne, geschnitten und auch mit diesen Stickereien und das, auch dieses ganz bewusst, wir nehmen Weiß und Gold, war super edel. Ich fand, das hat bei beiden richtig gut ausgesehen.
Wobei, das ist tatsächlich Tradition, weil die Queen hatte auch Weiß und Gold. Also das
ja, das ist
so
halt dieses Pure, ne? Das
ja,
ist,
richtig. Ja.
Ne? Pure, reine. Es war einfach gut. Also das haben sie richtig gut gemacht. Also ich fand, es kam dann ja später raus, die Camilla hatte auf ihrem Kleid unten am Saum noch ihre beiden, die Hunde von Charles und ihr.
Also ja, die haben so Rescue Dogs, also aus dem Tierheim quasi. Ja. Bluebell und wie hieß, und ich weiß nicht mehr, Bluebell und irgendwas.
Ja.
Und genau. Und haben die sie hat sie einsticken lassen. Und das ist so großartig.
Und ich schwanke zwischen, oh wie schön, exzentrisch und leicht infantil. Ich schwanke noch, wirklich. Aber irgendwie auf jeden Fall ein Personal Touch.
Aber, und also das mit den Hunden war natürlich großartig, aber ganz ehrlich, es war gut gemacht, weil es fiel nicht sofort ins Auge.
Ja,
also
absolut,
ich musste
absolut
das wirklich auch erst gesagt kriegen. Ich so, stimmt, da sind 2 Hunde.
Ja.
Aber es waren auch die Namen der Enkel eingestellt.
Aber ihrer Enkel, glaube ich, nur, oder?
Ich glaube, ja.
Was ich ein bisschen schade finde.
Es
aber
hieß nur der Enkel. Ich weiß jetzt nicht, ob alle Enkel, aber ich vermute ihre Enkel. Aber es wurde nicht genauer gesagt, welche.
Ja, also da merkst du halt, ne, es ist eine Patchwork-Familie. Ich hätte es schön gefunden, wenn die 3 anderen Kids auch noch dabei gewesen wären. Nee, Quatsch, 5. Da gibt's ja noch ein paar andere Enkelkinder, nicht nur die anwesenden Enkelkinder. Aber nee, also ich fand's wirklich toll. Und dann später, wie gesagt, als Charles, dessen Kleidung ja viel mehr Symbolik noch hatte, ne? Also als er dann in dieses ganz einfache Gewand gekleidet wurde, so fast wie ein Taufgewand, ne, vor der Ölung und dann auch danach dieser wahnsinnige goldene Mantel.
Die Supertunika, wie gesagt.
Die Supertunika.
Ich liebe das.
Großartig. Und ich muss dir wirklich sagen, das war Mittelalter, ne? Das
aber
fand
wirklich
ich so großartig und beeindruckend und mit welcher Selbstverständlichkeit die das machen. Und ich muss dir wirklich sagen, mir war das auch schlüssig. Also es gab Leute so, warum macht man den Quatsch und sonst wie? Aber dieses so, wir geben dir die Staatsgewalt oder vermeintliche Staatsgewalt, ne? Er hat ja in dem Sinne nichts mehr groß zu melden. Und dies, das, jenes mit dem Ring und alles. Oder wie auch zum Beispiel beim Schwur dann William zuerst die Krone berührt hat, ne? Und dann den Vater. Das waren, das ist ganz großartig, wie da auch mit der Kleidung oder Kronen oder wie auch immer kommuniziert wurde. Das fand ich super.
Es hat alles eine Bedeutung, selbst wenn man das nicht meint, selbst wenn man denkt, ja, dann hat er sich halt mal auf die Knie geschmissen und so, das hat alles eine Bedeutung und wie weit und wohin und was er anhat und welche Brosche und ach und so weiter, ja. Und was ich aber interessant fand, war, ich meine, gut, die haben das ja mehrfach geübt, auch in Klamotte und diese Mäntel, ich finde, man hat das gesehen, die sie getragen haben, die waren natürlich nicht nur großartig und lang und ausufernd und alt und toll, sondern auch super schwer.
Ja.
Und ich finde, das hat man wirklich gesehen, weil beide, Camilla und er, konnten halt echt ohne ihre Pagen nicht laufen. Die Pagen hinten dran, also kleine Jungs, haben die Schleppe quasi getragen, also die Mantelschleppe. Und bei Charles war es so, dass tatsächlich auch George mit ein Page war. Die müssen wohl im Alter von, ich glaube, 11 bis 13 oder so sein. Also der hatte gerade das richtige Alter. Die anderen Kinder waren dann zu jung dafür. Und die Enkel von Camilla hatten halt auch gerade das richtige Alter. Das war ganz praktisch, weshalb Camilla halt auch Teile ihrer Enkelkinder bei sich als Pagen dabei hatte. Und ja, und die haben halt, wie gesagt, die Mäntel getragen. Gut, sie haben gut ausgesehen, die Mäntel getragen und sich ein bisschen gelangweilt. Aber es war schön, dass in dieser Form auch natürlich George dabei sein konnte. Und gerade bei George ist es natürlich auch nochmal so eine ganz krasse Symbolik, weil natürlich ist es der König und der kommende König sozusagen, der da involviert ist natürlich auch. Ja. Ja, genau. Klamotte. Also wunderbar. Ganz, ganz großartig. Und ja, also klar, bei Charles und Camilla, die konnten sich natürlich nicht viel aussuchen. Das sind festgeschriebene Dinge, die sie tragen müssen. Es sah auch bei beiden toll aus. Und dann natürlich klar auch die Krone, also die St. Edward's Crown, die dann Charles getragen hat. Und aber auch, und die St. Mary Crown, die dann Camilla getragen hat, auch ihre Krone angepasst. Und ich fand ja tatsächlich nebeneinander, dass ihre Krone fast noch größer aussah als seine, weil die ganz anders geschnitten war. Aber ja, ja, es sah schon krass aus, die beiden dann so zusammen, voll ausgestattet, mit Mäntel, mit Krone, mit allen Regalia, mit Zepter und so weiter. Sie hat auch einen Zepter und einen Apfel bekommen, einen Reisapfel. Und also echt wie so ein Märchen. Das war echt krass. Ich dachte so, wow, ey. Ja.
Ja, ja. Nee, aber ich fand auch so, die anderen Mitglieder der Königsfamilie waren natürlich toll angezogen. Also ich meine, klar, William kann nicht viel falsch machen. Der hat seine Uniform gut ist, ne?
Da ja, und eben super. Auch diesen Mantel von Garter, also Garter of the Belt, glaube ich, heißt es oder so. Also diesen Mantel, der eben zu dieser Uniform gehört. Und übrigens Kate auch. Also die hat auch diesen speziellen Mantel angehabt. Das sind alles, also wenn sich da einer mehr mit beschäftigen möchte, muss er selber nachlesen. So genau gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber das sind alles wirklich Dinge, so, also quasi Uniformen, die sie tragen im Grunde. Genau. Und dann hat sie natürlich, bei Kate konnte man unten drunter ein bisschen das Ensemble natürlich sehen und so weiter. Aber bei William langweiligerweise ist es natürlich die Uniform, die er trägt, ja.
Es ist halt so, ne?
Ja,
also
ja.
Da gibt es jetzt nicht so viel Handlungsspielraum. Ich fand persönlich, also Kate durfte ja keine Tiara tragen.
Also es gab alle. Tiara-Verbot, beziehungsweise nicht Verbot, aber die Zeremonie, also die Kleidung, die zu dieser Zeremonie getragen hat, ist halt ohne Diadem. Und wir alle schon so als Königsliebhaber, nein, wir wollen unsere Diademe. Und dann hat aber, lustigerweise, hat dann Kate einen Weg drumherum gefunden, weil Fascinator-Hüte oder so Headpieces, die durften sie tragen. Und dann hat sie eben ein Headpiece getragen, so eine Art Haarreif, kann man vielleicht sagen.
Ja.
Und das war wirklich nur weicher Stoff, das hat nur nicht so ausgesehen. Und
ja, das sah aus wie Silber, ne?
Also richtig. Und so, was heißt denn Sequins nochmal auf Deutsch?
Ja, das war bestickt und mit genau, Perlen mit so Silber, und Pailletten.
Mit so Silberplättchen und so, genau. Ja. Und sie hat das getragen und ihre Tochter Charlotte hat es getragen, aber auch Sophie von Wessex hat es getragen.
Ja. Aber bei der ist
etwas
so
andere
aus,
Variante. Genau. Ja. Und bei Kate und bei Charlotte sah das halt aus, als würden die, also es war so, es hat es imitiert, es sah aus wie diese griechischen Olympiasiegerkränze, die man so im Haar trägt sozusagen, so wie so Lorbeer. Ja.
Oder Olivenzweige. Also wunderschön. Ja, wie so eine griechische Göttin da irgendwie, in britischer Klamotte halt, ne? Nee, aber ganz traumhaft. Ich fand, bei der Charlotte, die sah super süß aus.
Ja.
Das sah halt so ein bisschen, hat so ein bisschen Star Wars Vibes irgendwie mir gegeben mit diesem weißen Cap.
Ja, oder eben auch so ein bisschen engelmäßig, weil sie halt weiß trug. Übrigens beide, apropos hier Designer und Königs und so, Charlotte mit ihren, ich glaube, 8, trug dann auch Alexander McQueen.
Ja.
Das muss man sich auch erst mal leisten können. Ich meine, man hat es nicht gesehen, aber es sah wirklich süß aus, auch mit so einem Halbcape und so. Also, und Kate ja auch dann. Also es passte sehr zusammen. Und
auf
wie gesagt, es sah halt aus, als hätten sie ein Diadem an. Es war schon toll.
Ja, das fand ich richtig klasse. Und
und da dachte ich so, sneaky.
Sneaky,
so kann man sich
aber richtig gut
mogeln.
Ne?
Genau.
Nee, und wer ja mein heimlicher Favorit war, man hat sie halt auch einfach viel gesehen, war natürlich, Gott, jetzt muss ich den Namen, Penny. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Penny Mordaunt oder Mordaunt, keine Ahnung, die auf jeden Fall das berühmte Sword of Offering getragen
hat. Genau, das Schwert, ja.
Das Schwert.
In der Zeremonie, genau.
Genau, als erste Frau überhaupt, aber als Vertreterin des Unterhauses und als, oh Gott,
Lord President of the Privy Council.
Genau, des Kronrats. Hat sie das getragen? Und holla die Waldfee.
Ja, und
die sah ja toll aus.
Die sah toll aus. Und man muss dazu aber sagen, normalerweise hat man da irgendwie so ein ganz speziellen, so ein spezielles Kleid an, aber ja, das muss wohl total veraltet und hässlich wie die Nacht gewesen sein. Und dann hat sie quasi eine Variante davon als wie sagt man, Custom, also für sich in Auftrag gegeben. Und ihr Kleid hatte eben diese goldenen Fahne drauf gestickt. Das als ist tatsächlich, ja,
als Reminiszenz ans Militär, ne, wo
genau,
das ja auch
genau, das ist tatsächlich
wird
von alter Symbolik sozusagen abgeleitet. Und die Farbe, also dieses Meeresgrün Petrol oder Meeresblau oder wie man es nennen möchte, das war eben eine Referenz an Portsmouth, was ja ihre Grafschaft ist oder ihre Landschaft ist, die sie vertritt. Also für Portsmouth North ist sie im Unterhaus. Ja, genau. Also es soll und, so Meer und Wasser und Poseidon und sowas darstellen.
Genau, genau. Und ich fand, also erstens, mega Kleid. Also ja, ich finde auch eine ganz tolle Verbindung zwischen alt und neu. Ja. Also es hat absolut in den Rahmen gepasst, war aber trotzdem modern und ne, alles ja, richtig klasse. Sie hat's halt, hat auch halt gepasst, wirklich, ne, richtig gut. Und die Frau, wie die das Ganze da, dieses Schwert getragen hat,
ich meine,
die ganze
es hatte
Zeit
wirklich was von, also so ein bisschen,
also
von
mit der würde ich mich anlegen,
Kriegerin, genau so.
Ja, absolut.
Und ganz ehrlich, so ein Schwert ist schweineschwer. Die hat das ja da ewig lange auch, und zwar so im 90-Grad-Winkel vor sich gedacht, boah, die muss Oberarmmuskeln haben. Vielleicht hat sie das auch geübt die letzten 3 Monate, ich weiß es nicht. Aber ich dachte so, wow, also ja.
Und Wahnsinn, ne?
Sie war auch die, glaube ich, es gab einige, aber sie war eine von denen, über die am meisten tatsächlich diskutiert wurde in Social Media und so weiter, wo gesagt, wer ist das? Wow, toll, sieht gut aus, wow, sie macht und so weiter und so fort, ja.
Ja,
also
jetzt vor allen Dingen,
zurecht.
die wollte ja Premier werden, ne? Dann hätte sie da gerade wie Rishi Sunak gerade mal da irgendwie was vorlesen dürfen irgendwie und das war's, ne? Und jetzt in der Mini-Rolle, also die hat ja gegen Liz Truss damals verloren, jetzt da eine absolut, im wahrsten Sinne des Wortes, tragende Rolle und Hut ab, also war richtig klasse, aber wenn man vielleicht nochmal kurz darauf geht, ich fand's super, wie das, da kommen wir jetzt gerade von der Kleidung ein bisschen weg, aber ich fand's super cool, dass Rishi Sunak, der Premierminister, aus der Bibel gelesen hat, also dass er als gläubiger Hindu da so eine Rolle hatte und das auch gemacht hat natürlich, ne, das fand ich richtig cool, auch das, wie dann zum Beispiel die anderen Glaubens
Vertreter,
dankeschön, ihn dann noch gesegnet haben.
Ja, also es gab und zwar während des Investiture, also wo Charles die ganzen Regalia bekommen hat, da sind tatsächlich, und das ist, war eben auch neu, also in Anführungszeichen neu, also das gab es schon vorher auch, aber in dieser Form jetzt so noch nicht, dass eben die Vertreter der anderen Religionsgemeinschaften ihm diese Regalia gereicht haben. Als Symbol eben dafür, dass sie ihn anerkennen. Genau. Und das war, glaube ich, etwas, was wirklich sehr, sehr wichtig ist. Oder auch sehr wichtig gerade heute. Ja, gerade auch in einem Land, ich meine, wir haben es in ganz Europa, aber auch in Großbritannien, wo es eben einen massiven Rechtsruck gegeben hat, in der Bevölkerung auch, und wo es halt echt Diskussionen gibt, auch wie ist es mit Flüchtlingen und nach dem Motto, raus mit ihnen, rein mit ihnen und so weiter. Und ich finde, da ist es super wichtig, dass man eben etwas, dass man zeigt, dass man akzeptiert einander. Und das war ja auch was Charles echt wichtig war, hatte ich das Gefühl.
Ja, vor allen Dingen ist es, ich glaube aber vor allen Dingen kommt das, oder trägt das seiner Rolle als Defender of the Faith bei, weil er sich ja wirklich als Beschützer des Glaubens sieht und nicht des einen Glaubens, die anglikanische Kirche, sondern eben des Glaubens allgemein. Und gerade in England mit dem Commonwealth gibt es ja so viele Glaubensgemeinschaften, ich glaube noch viel stärker vertreten als bei uns, die ja auch Teil der Gesellschaft einfach sind oder auch sogar auch zum Teil ein sehr, sehr großer Teil der Gesellschaft sind. Dass er eben, wie gesagt, in dieser Rolle, dass es eine religiöse Zeremonie ist, ja, und die ist anglikanisch, weil er ist nun mal Oberhaupt der anglikanischen Kirche, aber eben, dass auch dort anderen Glaubensreligionen da so ein Platz eingeräumt wird, dass sie ihn segnen, ihm ihren Segen geben, wenn du so möchtest, und er sie da eben auch so in diese prominente Rolle stellt, das fand ich schon richtig, richtig gut. Und zeigt eben auch, dass er das ernst meint, dass jeder Glaube ihm willkommen. Der Oberrabbiner von Großbritannien, der durfte denn ja bei ihm auch im Buckingham Palace Schabbat, der hat übernachtet und da den Schabbat gefeiert, hat ja auch, das fand ich ganz süß, der hat ja seinen Segen auch ohne Mikrofon gesprochen, weil Schabbat, Samstag ist ja noch Schabbes, und der dann in einem ganz persönlichen Tweet auch nochmal daran erinnert hat, wie sich das verändert hat, ne? Und er hat an eine Krönung erinnert, oh Gott, jetzt
aus dem 17. Jahrhundert, ja, ja.
Ja, oder so, ne? Wo,
ich
also
glaube, William, ich glaube, der vierte oder so, ich weiß es gar nicht genau.
Es verlässt mich leider, ja, ich müsste nochmal nachgucken, sorry. Der keine Juden eingeladen hatte zu seiner Krönungszeremonie, die Juden dann aber trotzdem ihm eine Ehrerbietung zeigen wollten und ihm, ich glaube, auch sogar Geschenke gebracht haben und er dann, und die dann aber wirklich da geschlagen worden und ihnen wurde Gewalt angetan sogar noch dafür, also diese Verachtung sozusagen, ja, der Juden und was für ein Bild das jetzt ist, ne? Man muss natürlich sagen, okay, es sind ein paar Jahre da auch vergangen und wer hätte sich da nichts getan, wäre das auch wirklich bitter gewesen, aber trotzdem, allein das so zu vergegenwärtigen, ne, das fand ich schon sehr
ja,
schön.
Hier muss man vielleicht noch kurz erklären, wer das nicht weiß, von wegen Schabbat und so. Also der Vertreter der Juden, der darf dann halt natürlich Elektronik und sowas nicht benutzen. Also darf glaube ich, nicht Auto fahren und auch nicht Auto fahren und nicht Bahn fahren und so weiter. Und deswegen durfte der halt, damit er teilnehmen kann, eben in der Nähe der Westminster Abbey übernachten, also in einem der Gebäude eben oder im Gebäude von Charles quasi, damit er das Stück hinlaufen kann, weil das darf er. Aber das also aus religiösen Gründen, das genau das Wochenende war, oder was heißt das Wochenende?
Es ist immer
jedes Wochenende,
immer.
Genau. Wo er das halt eben nicht machen kann. Und deswegen, ja.
Und nee, also das ist alles so dieses, wie soll ich sagen, auch so guten Willen. Ich glaube, das trifft's ganz gut. Also nicht nur Akzeptanz, sondern auch guter Willen von allen Seiten sozusagen. Das fand ich sehr positiv auch an dieser Zeremonie. Ich fand diese gesamte Zeremonie sehr, sehr positiv. Also, und diesen guten Willen bezeugen, das fand ich sehr, sehr angenehm da. Aber Entschuldigung, das war nur der Exkurs.
So. Ja, ja, klar. Was ich noch, wenig noch erwähnen möchte, wenn wir über Klamotten sprechen, ich fand, dass Sarah Tindall sehr gut aussah. Ich war sehr überrascht in ihrem hellblauen Ensemble. Also ich weiß nicht, ob sie vielleicht ein anderes Make-up aufhat oder was, aber ich dachte so, wow, also die sah richtig gut aus. Und wen ich tatsächlich auch noch überraschend fand, war die Tochter von Sophie und Edward. Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen.
Ja, Lady Louise.
Louise, genau. Die hatte so ein blau-weißes Ensemble an. Es sah so ein bisschen aus wie Geschirrdeko, ehrlich gesagt. Also so auf so gutem Porzellan. Aber es stand hier gut. Ich dachte
Die ist auf einmal groß geworden.
Ja.
Wen ich toll fand, auch von den ausländischen Gästen, war definitiv Mary.
Ja.
Die hatte so dunkelviolettes Ensemble an und dann so, ist das Opal? Ich glaube, es ist Opal. Schmuck, der war richtig klasse. Also die sah richtig klasse aus. Auch Victoria natürlich.
Ja, in Blau, ja.
Ja, ehrlich gesagt war ich etwas verwirrt, ob der Sitzordnung irgendwie...
Total. Aber da muss man sagen, die Sitzordnung, wenn es um die innerbritischen Sitzordnungen geht, also wer in der Königsfamilie sitzt wo und welcher Anhang sitzt wo, da sind die ja ganz genau, da zählt jeder Zentimeter. Aber was man ja schon aus anderen Veranstaltungen wie Hochzeiten, Platinumleben und so, Jubiläum und so weiter weiß, ist, dass die Briten es bei den ausländischen Monarchen dann irgendwie nicht so genau nehmen. Also die würfeln das gerne durcheinander. Ich erinnere mich, dass beim Platinumjubiläum zum Beispiel Könige hinten saßen und Kronprinzen vorne, was überhaupt keinen Sinn ergeben hat in der Hierarchie. Es war also ein großes kunterbuntes Durcheinander und dieses Mal war es auch wieder so, weil nämlich zum Beispiel Victoria und Karl Gustav, also der König von Schweden, die saßen in der ersten Reihe.
Ja.
Und irgendwie, und na
die
gut.
Dänen hinten irgendwo.
Ja, das ergab irgendwie keinen Sinn. Also ich glaube, bei den europäischen Monarchen ist es denen halt echt scheißegal, wie die sitzen.
Auch so, da wurde sich ja in Amerika so ein bisschen aufgeregt, ne? Jill Biden, die First Lady, dann in der fünften Reihe und dies, das, jenes irgendwie. Also es war wirklich ein bisschen strange. Und gerade also, dass sich die Dänen, dass die nicht weiter vorne saßen, weil ich meine, durch das Haus Glücksburg sind die ja auch mit Charles' Vater verwandt. Also es ist so, hä?
Ich hab's also wirklich es ergab halt null Sinn.
Ich hab's wirklich nicht gerafft irgendwie.
Ja. Aber vor allen Dingen, also wenn wir jetzt mal vom Status her gehen müssten, dann müssten eigentlich Maxima und Wilhelm Alexander und die Spanier, also Philippe und
Letizia,
die müssten eigentlich vorne sitzen, weil das sind nämlich schon Könige und Königin, während der Rest ja nur Kronprinzen noch sind.
Ja, also es ist wie gesagt irgendwie total strange. Auch Norwegen irgendwo weit ab vom Schuss irgendwie. Man hört sie und sieht sie irgendwo, ne? Also ich habe zum Teil wirklich, saß ich da genau vorm Fernseher und habe geguckt, wo könnten sie jetzt sein?
Vergiss es. Ich weiß auch gar nicht, irgendeinen Sinn wird es geben. Ich habe das Gefühl, ganz bei den restlichen europäischen Monarchien losen die einfach, wer wo sitzt.
Ja, genau. Dann natürlich toll dann auch immer, wenn du so siehst, irgendwie so die, sag ich mal jetzt, Monarchen, die von etwas weiter her ankommen, also sei das jetzt aus dem mittleren
Bhutan
Osten
zum Beispiel war da.
Mega vom
Thailand,
Outfit. Also das sind schon, und natürlich auch aus Afrika, holla die Waldfee, die Vertreter, also das waren ja weniger Könige, jetzt Vertreter, Wahnsinn, was da an Bekleidung da gezeigt wurde, holla,
ja,
richtig,
und es waren halt auch
cool.
Ganz viel, das ist natürlich das, klar, das Commonwealth, also ganz viele Vertreter eben auch aus Commonwealth-Ländern, die dann in traditioneller Tracht auch kamen und so, das ist schon
super
ungewohnt, man sieht es halt sonst nicht so, ja, das war schon toll.
Aber richtig klasse, und da siehst du auch, dass, ja, wir sind ja mehr oder weniger die europäische Mode gewöhnt, ne, also du hast das Kleid, das wird so oder so geschnitten, wie prachtvoll und wahnsinnig attraktiv, dass diese anderen Prachtgewänder dann eben aussehen. Also das ist wirklich, für mich war das wirklich da ein Fest, das mir anzuschauen und dann eben auch die unterschiedliche Interpretation von, wie ist festlich, ne? So anzuschauen, super. Was ich ja auch ganz interessant fand, Hüstel, das Haus Dior hat ja dann im Nachgang bekannt gegeben, dass sie Harry eingekleidet haben. Das hat man sonst ja auch weniger.
Ich dachte noch so, hat der Drecksack doch noch wieder seinen Hollywood-Deal durchgedrückt? Das gibt's doch gar nicht.
Natürlich, bevor Harry dann irgendeiner
Bitte nicht. Wie heißt es? Aber ich glaube, Morning Dress oder sowas heißt es ja, glaube ich, dieser Anzug, den sie da tragen.
Sowas, ne?
Genau.
Aber auf jeden Fall, es gab ja noch dann den Feathergate. I love it. Weil, also für die, die es nicht ganz auf dem Schirm hatten, Harry saß, es wurde
in der dritten Reihe,
fernab von der Familie. Nein, er saß nicht fernab, sondern dritte Reihe. Das ist schon ganz schön
Er
gut.
saß bei den anderen Aussätzigen, nämlich bei den Kindern von Andrew.
Ja, genau.
Das ist doch so. Das ist die Aussätzigen-Reihe. Sorry. Ganz ehrlich, die wissen auch, wie es ist, sich sozusagen ein bisschen außerhalb der Familie zu fühlen. Sie aufgrund ihres Vaters, er aufgrund natürlich seiner eigenen...
wie er mit dem Vater umgeht.
Genau. Und die haben ihn aber dann in ihre Mitte auch genommen. Also der ist mit ihm zusammen reingekommen, mit Eugenie und Beatrice, genau. Und mit denen hat er sich in erster Linie auch unterhalten. Und es war aber wirklich so, also er war ja da gewesen, das wissen wir ja, und er war ohne Meghan und die Kinder da, das war ja im Vorhinein auch so gesagt. Aber es war tatsächlich so, er war wirklich nur für die Zeremonie da. Und in dem Moment, in dem Charles und Camilla sich in der goldenen Kutsche auf dem Weg Richtung Buckingham Palace gemacht haben, ist er quasi schon im Auto zum Flughafen gesessen. Also er war wirklich tatsächlich nur da, um für die Zeremonie. Er hat ob die sich im Vorhinein nochmal gesehen haben, weiß ich nicht. Aber öffentlich hat er seinen Bruder und seinen Vater beim Arsch nicht angeguckt. Tut mir leid, man muss es wirklich so sagen.
Ja, absolut.
Es ist kein Wort oder auch kein Blick oder so gefallen, genau. Und er war quasi nur da und hat halt sich mit Eugenie und Beatrice und deren Männer halt unterhalten. Mit denen saß er halt auch zusammen. Zu Candlegate kommt jetzt noch Feathergate und jetzt darfst du weiter erklären.
Genau. In der zweiten Reihe und just vor ihm saß halt Prinzessin Anne. Über Anne müssen wir auch noch reden.
In Uniform, genau.
In Uniform, und ich liebe diese Frau einfach. Naja, und auf jeden Fall, was soll ich sagen, im Kino wäre es richtig ätzend gewesen. Ich weiß auch nicht, wie viel er gesehen hat davon, aber die hatte halt da so einen roten Puschel, so eine Feder. Das ist ja jetzt nicht kleine, weißt du,
also
nicht
das
von
ist der
Mütchen,
Uniformhut. Diesem Uniformhut, den sie trug. Ich dachte auch, tut man seinen Hut nicht eigentlich in der Kirche abnehmen? Selbst
ja, aber
als
wenn
Militär.
Du vor Harry sitzt, nicht.
Gut. Also sie hatte so einen Dreieckshut auf und an dem Hut war eine rote, große, lange Feder.
Ich glaube, vielleicht haben die für Damen, machen die Ausnahmen vielleicht. Weil die Ladies hatten ja auch ihre Fascinator und so weiter.
Stimmt,
auch.
Richtig.
Normalerweise Männer recht, nehmen die Hüte ab. Ich glaube, bei Frauen gibt es die Ausnahme.
Ja.
Naja, auf jeden Fall. Also je nach, man hat so nicht wirklich so viel von Harry gesehen. Die Kamera musste quasi so um Anne rum und dann hat man ihn mal gesehen. Und dann
also
leider auch sehr wenig vom Dior-Anzug.
Genau, der Standardkamerawinkel war halt immer so, dass man Harrys Gesicht sah und in der Mitte vom Gesicht diese Feder. Das heißt, man hat im Grunde nur die Feder gesehen und Harry gar nicht. Und das Lustige ist, dass sie ja beim Platinum-Jubiläum war das, oder? Nee, doch, beim Jubiläum. Da war er mit Meghan da. War doch so, oder? Genau. Irgendwie ja, ich kann ja, schon wieder alles so lange her.
Das war der letzte.
Und
der
da
letzte
war sie so platziert in der Kirche, dass sie so saß, dass in dem normalen Kamerawinkel immer so eine große weiße Kirche, so eine große weiße Kerze stand. Das heißt, immer wenn sie Meghan gefilmt hat, hat man nur die Kerze gesehen. Und jetzt immer, wenn sie Harry gefilmt haben, hat man nur die Feder gesehen. Und das ja, ist du, natürlich
ist halt
sorry,
so.
Da kann mir keiner erzählen, dass es keiner weiß. Man weiß doch ganz genau, auch wenn man Konzertkarten
natürlich
bucht, eingeschränkte Sicht durch irgendwie Seitenpfeiler. Und genauso weiß man, an diesen Stellen, an diesen Plätzen, ist halt eingeschränkte Sicht durch die Kamera, weil so. Und ganz ehrlich, das kann mir keiner erzählen, dass das keine Absicht war. Die haben die halt wirklich getrollt dadurch. Und jetzt ist es halt Kennelgate und Feathergate, Meghan und Harry. Und ja, und es ist, also tut mir leid, es ist schon wieder so absurd alles, dass ich es schon wieder echt witzig finde.
Ich fand's total geil. Muss ich wirklich sagen, natürlich haben die das vorher. Die haben ja die ganzen Kameraeinstellungen und so weiter und so fort. Wen sehe ich wo?
Ja.
Du musst die Kameras auch platzieren, dass du eben die Monarchen und so weiter, ne? Alles. Also von daher, das ist natürlich geplant. Und ganz ehrlich, leicht
Rollen
auch verdient. Verdient. Und wird Annes Rolle als, ja jetzt quasi Bodyguard des Königs mehr als gerecht, würde ich sagen. Also Anne, ganz viel Liebe und mehr Federn auf dem Hut, Leute. Mehr Federn auf dem Hut.
Ja, also Anne hatte, du hast es gesagt, hatte die Rolle des Gold Stick in Waiting. Die hat sie übrigens schon seit 98, also jetzt nicht nur für diese Zeremonie, aber für diese Zeremonie wurde es wichtig, denn nach der Krönung sind sie ja in der goldenen Staatskutsche zum Buckingham Palace gefahren und direkt hinter der goldenen Staatskutsche auf ihrem Pferd mit Uniform ritt halt Anne und sie hatte eben diese Rolle des Gold Stick in Waiting und das ist im Grunde der Bodyguard vom König und das ist natürlich auch eine Ehrenrolle, die sie da einnimmt, aber wie gesagt, die sie auch schon länger hat und ich fand das aber irgendwie so, ich wurde ein bisschen sentimental, weil ich dachte, als würde Anne nicht schon ihr Leben lang eigentlich auf ihren Bruder aufpassen, oder? Ich glaube, sie ist so ein bisschen, auch wenn sie jünger ist als er, so ein bisschen auch immer so Soundboard für ihn. Also ich glaube, er kann ganz viel mit ihr auch besprechen und so.
Ja, ja, Resonanzboden hieß es in der Übertragung und das stimmt. Plus, sie ist, glaube ich, auch von beiden, also ihm wird ja nachgesagt, dass er eher so ein bisschen dass er sehr sensibel ist, sehr gefühlsbetont und eher in Anführungsstrichen weich, was ich persönlich sehr angenehm und positiv finde. Aber du brauchst in dem Geschäft natürlich auch eine gewisse Robustheit. Und die bringt sie wohl mit. Ne? Also nicht umsonst war sie ja auch immer das Lieblingskind von ihrem Vater.
Also sie ist ja im Grunde ihre Mutter, finde ich. Also sie ist auch dieses, also never complain, never explain, mach deine Arbeit. Ich glaube, die hat auch die meisten Termine neben Charles
die
in der Königsfamilie und so weiter. Ja.
Aber von daher ist es, ich glaube, diese beiden sind einfach wie Arsch und Kopf, ne? Um es jetzt mal sehr royal auszudrücken. Mir hat das auch gefallen, weil letztendlich du in dieser mittelalterlichen Zeremonie und diesem, Zentrum, es war ja sehr auf den König zugeschnitten, aber so starke Frauen hattest. Also sei das jetzt Penny, sei das Anne, wo wirklich Frauen richtig mit Wumms, man möchte schon fast sagen Amazonen da fast, ne, so kam es rüber, da so eine tragende Rolle gespielt haben. Also das, ich weiß nicht, ob das so bewusst auch
Es ist zumindest.
Aber es ist eine schöne Koinzidenz.
Ist auch der heutigen Gesellschaft angepasst.
Ja.
Das ist das, was ich meinte, dass es eben kein Problem ist, dass an der Stelle plötzlich eine Frau steht. Das wäre früher natürlich ein Problem gewesen. Und da hat aber Charles auch gesagt, nee. Also der die Position hat, der macht das, egal ob Mann oder Frau. Ja.
Und ganz ehrlich, genau. Mit der willst du dich nicht anlegen. Ja, also wie die.
Nee.
Also im Englischen gibt es diesen Ausdruck fierce, ne? Und on fire, Lady. Ne? Also
wie sagt man so schön? Ich glaube, Anne hat echt Haare auf den Zähnen. Also da musste, ja.
Die hat doch jetzt letztens ein Interview gegeben. Oh Gott, ich muss das nochmal rauskramen.
Ja, jetzt gerade vor der Krönung, da wurde sie eben interviewt, was sie davon hält, dass Charles jetzt gekrönt wird und dass er König ist und so weiter. Und da hat sie auch sehr frank und frei ihre Meinung kundgetan.
Ja. Also wie gesagt, die Bodyguard halt, ne? Also die ist, die lässt sich die Wurst nicht so leicht vom Brot nehmen. Oder die Gurken vom Sandwich. Nee, also war richtig klasse. Ich fand persönlich Camilla nicht so sichtbar. Also natürlich, sie hat das Kleid und die Krone und dies, das, jenes, aber ich fand, das war irgendwie eher zurückgenommen. Also wie gesagt, wir sind mir Penny oder Anne, irgendwie sind wir da eher so im Gedächtnis geblieben irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum. Aber Camilla war da eher so ein bisschen zurückgenommen, softer. Aber ich fand, die beiden zusammen sah super aus, oder?
Ja, ja, schon, ja. Wobei, mit Camilla ist es halt so eine Sache, also man kann halt natürlich, obwohl das sollte jetzt keine Rolle spielen, aber natürlich kann man trotzdem immer diese ganze Diana-Geschichte ja, sich nicht wegdenken, weil es ist natürlich so, ja, es ist eine Patchwork-Familie und so weiter, dafür stehen sie ja vielleicht auch stellvertretend für viele Familien, aktuell auch natürlich in unserer Zeit, es gibt ja viele Familien, die Patchwork-Familien sind zum zweiten Mal verheiratet, was auch immer, aber da ist eben eine Camilla, viele, viele Jahrzehnte lang Geliebte des Königs, die jetzt sozusagen ihren größten Triumph im Leben davonträgt, sie ist Königin. Ich meine, gekrönte Königin. Ist krass, ne? Das musst du dir vorstellen.
Das ist wirklich krass.
Das ist unglaublich.
Vor allem nicht mehr Queen Consort, sondern Queen.
Ja, ne? Richtig, aber das ist ja, aber das waren ja alle. Also selbst die Queen Mom und auch die, also die waren offiziell alle Queen Consort, die sind halt nur Queen genannt worden. Und deswegen hat mich jetzt die ganze Zeit auch überrascht, dass so ein riesen Hickhack um das Queen Consort gemacht wurde, weil alle in Großbritannien sind immer nur Queen genannt worden, obwohl sie alle Queen Consort waren. Deswegen.
Aber bei ihr ist es jetzt ja offiziell. Also
ja,
auch
genau.
Nichts mehr mit
Queen Aber mich Consort, wundert, dass sie von vornherein das überhaupt mit Queen Consort gemacht haben. Ich hätte gleich Queen gesagt. Also, dass da so ein Ding drum gemacht wurde.
Du, ich glaube, da wurde auch nochmal so ein bisschen, wie sagt man, getestet, wie das...
wie die Bevölkerung reagiert.
Wie die dazu steht. Und ich meine, das ist natürlich auch, also Homewrecker-taktisch ist
also
halt
ich meine,
absolute
es ist der
Wahnsinn.
Ideale Triumph einer Geliebten, oder?
Du
und
hast,
ich meine, ganz ehrlich, man mag sich's einbilden, aber ich finde, sie sah schon so ein bisschen so zufrieden aus. Also, nach dem Motto so, wow, Leute, guckt her, ja? Also,
da... Du, sag mal, ein langer Weg, der da im wahrsten Sinne des Wortes hinter ihr liegt, ne?
Uh-huh.
Aber meine Güte, also das ist hätte Fahrradkette, ne? Also das ist, dass das mit Charles und Diana nicht gut gegangen wäre, ohne mit oder ohne sie, das ist, glaube ich, klar. Und letztendlich, so hart das klingt, aber hätten Charles und Diana halt nie heiraten dürfen. So.
Das
hat nicht gepasst. Das war vielleicht auch noch die letzte Heirat, die aus dynastischen Gründen
passiert
erfolgt
ist. Ja.
Also, dass sie quasi aus gutem Hause, Spencer und so weiter und auch noch Jungfrau, das Jungfrau-Thema war damals auch noch ein ganz großes Ding, ging und ich meine, heutzutage nach Norwegen, da wurde eine geschiedene...
Mit Kind.
Mit Kind, eine alleinerziehende Mutter wurde da jetzt Kronprinzessin.
Wobei das
verkürzt ist natürlich.
Sagen
aber
muss, genau, auch erst nachdem Hawkhorn gedroht hat, er dankt ab.
Ja,
also,
genau.
Ja.
Und vielleicht ist das eben die Tragik an der Geschichte, dass man dort eben gesehen hat, wie furchtbar das ausgehen kann, wenn man die Kronprinzen oder Prinzessin eben nach dynastischen Gründen oder Aspekten verheiratet und sie nicht eben selbst wählen lässt. Dass die Person trotzdem zum Königshaus passen muss, das ist klar, ne? Also, dass du da nicht irgendwie jemanden zum Beispiel nimmst, der seine eigene Schauspielkarriere und bla 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 und vom Mindset vielleicht nicht ganz ins englische Königshaus passt, dass man da vorsichtig sein muss, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, also, ich bin da zwiegespalten. Letztendlich, weißt du, bei anderen würde jeder sagen, mein Gott, das ist ein Mann, der liebt seine Frau, der hält zu ihr und kämpft dafür, dass sie auch anerkannt wird, weißt du? Und da wird so, weil eben jeder an Diana denkt, da so wird da gleich Wasser in den Bein gegossen.
Ja.
Also ich bin da wirklich zwiegespalten.
Dann ist sie natürlich auch so, also sie ist so omnipräsent auch. Kate hatte Ohrringe von Diana an und Charlotte, die zwar ihrem Vater und ihrer Mutter sehr ähnlich sieht, hatte aber zwischendurch auch, wo sie so in die Kamera lächelte, sah auch echt ein bisschen aus wie ihre Großmutter, also wie Diana, wo alle gesagt haben, meine Güte, also man wird es nicht los. Auf der anderen Seite, ich finde es auch so lustig, dann alle immer sagen, ja, aber jetzt geschieden und als Königin und überhaupt und sowieso. Aber ganz ehrlich, das ist auch in der Historie, gerade auch in der britischen, nichts Besonderes. Ich kann Heinrich VIII.
sagen.
Hallo? Also von wegen geschieden und gekrönt und so haben wir alles schon gehabt, ja. Es ist zumindest nicht nur für sie das Ende einer langen Wartezeit, sondern vor allen Dingen muss man ja wirklich sagen, auch für Charles. Denn Charles ist der älteste Thronerbe in der britischen Geschichte überhaupt, der jetzt König wurde, mit 74.
Ja, wobei man auch dazu sagen muss, er wurde jetzt gekrönt, aber ich meine, wie lange hat er vorher schon auch...
Ja, also hinter den Kulissen natürlich. Ja.
Und ich meine, er war ja zum Beispiel auch stark dahinter, dann eben zum Beispiel, dass die Geschichte mit Andrew, haben wir ja schon drüber gesprochen, da müssen wir jetzt auch gleich nochmal drüber sprechen, dass Andrew da eben da schon Einbußen erleben musste und nicht einfach so weitermachen konnte nach dieser Epstein-Geschichte, wo seine Mutter da wahrscheinlich wesentlich lockerer
gewesen wäre,
oder nachsichtiger gewesen wäre.
Ja, ja.
Und deswegen hat es mich so gewundert, dass die da Mensch, ja, da wirklich mit vollem Wichs irgendwie auftreten durfte.
Ja,
mit
Uniform, Mantel,
also
etc.
Wirklich,
ja.
Wo ich mir denke, ah ja, okay.
Und Harry darf keine Uniform tragen. Und ganz ehrlich, wenn ich Harry wäre, egal was ich gemacht habe, aber das ist ja echt, das glaube ich, würde mich wirklich ärgern.
Ja, wirklich. Also ganz ehrlich, Harry hat sich scheiße benommen, das kannst du sagen, wie du willst, ja, und wirklich auch seinem Vater da geschadet durch das Buch und so weiter und so fort, ne? Aber der hat wenigstens keine Frauen missbraucht.
Man sieht halt echt, es wird mit zweierlei Maß gemessen, ganz deutlich. Eine ganz deutliche Hierarchie in der Familie, es ist halt so.
Ja, ja. Gut, wir wissen nicht, was hat Andrew gegen ihn in der Hand, weiß es nicht. Aber war nicht so passend, fand ich. Gut, ich meine, Harry mit Dior ist auch voll okay, ne? Also es gibt schlimmere Schicksale, würde ich sagen. Aber das war,
ich habe noch eine Frage.
Schmeckle. Ja.
Weil das wohl unterschiedlich aufgefasst wurde. Also ich habe zum Beispiel das Gefühl gehabt, Harry wirkte ja relativ gut gelaunt. Ja, wie viel dieser guten Laune jetzt aufgesetzt war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber ich hatte das Gefühl, dass es ihm ganz gut geht. Und jetzt gab es aber auch Kommentatoren, die gesagt haben, er hätte rumgefeixt, er hätte sich nicht ernsthaft genug für diese Zeremonie benommen und hätte dadurch dem Vater ja entehrt und keinen Respekt entgegengebracht. Das wäre ganz fürchterlich gewesen, wie er denn rumgeklaunt hätte. Und ich habe das mir nochmal angeguckt, das finde ich gar nicht, dass der rumgeklaunt hat. Der war halt gut gelaunt und hat gelacht und mit Leuten ein bisschen geschäkert und so weiter. Aber es war nicht so, finde ich, als hätte er zum Beispiel irgendwie während der Zeremonie Faxen gemacht oder Mienen verzogen oder was. Also das habe ich überhaupt nicht so empfunden.
Also man hat ihn ja, wie gesagt, durch die Feder nicht so gesehen während der Zeremonie. Aber vorher kam er gut gelaunt rein und meine Güte, soll er in Sack und Asche kommen. Also der spricht mit seinen Cousinen und deren Männern und wie gesagt, das ist doch also vollkommen fein. Während der Zeremonie, wenn er da was gemacht hätte.
Ja, aber das war
dann
eben nicht
nein.
So. Genau.
Also, aber so, nee, kann ich nicht verstehen. Also das soll er da heulend rein oder betreten reingehen. Also was soll das? Was soll der Quatsch? Ja, ja. Im Gegenteil. Also das fände ich eher schwierig, wenn er da so, wie gesagt, die Trauermine machen würde, wo es doch eigentlich ein freudiger Tag ist. Ich fand es halt ganz interessant und man weiß nicht, wie das, was da lief und ob sie sich gesehen haben oder nicht, dass er dann halt sofort danach abgezischt ist.
Also
das heißt,
sein
also auch
Sohn hatte ja Archie an dem gleichen Tag auch noch den 4. Geburtstag. Das war halt eine schöne Ausrede für ihn, dass er sagen wollte, er wollte halt versuchen, noch rechtzeitig wieder zum 4. Geburtstag seines Sohnes in Montecito zu sein, aber ich meine, Hand aufs Herz.
Ja, genau. Auch da meine ich, es hätte Möglichkeiten gegeben, Meghan und die Kids kommen nach England und warten auf ihn oder wie auch immer, es hätte Möglichkeiten gegeben, aber du weißt nicht, was da intern gelaufen ist.
Ja.
Und wie gesagt, vielleicht hat er auch einfach gesagt, du, ich treffe mich vorher mit Papi mit William ist da ja anscheinend nicht mehr so viel möglich, aber der Vater hat ja mehrfach gesagt, hier, die Hand ist ausgestreckt und so weiter. Vielleicht lief da was, aber naja, also ich persönlich glaube, dass es die nächsten Jahre auch so bleiben wird.
Ja, ich denke auch.
Dass wir die drei, also Charles, William und Harry, da in irgendeiner Weise zusammen sehen werden. Das glaube ich nicht. Und Meghan ist da sowieso raus.
Ja,
ich glaub,
klar,
das ist
logisch.
Verbrannte
Erde. Ich finde es halt super schade für die Cousinen, weil das finde ich wirklich schade, dass da wahrscheinlich kaum Kontakt sein wird zwischen Harrys Kindern und eben den Kindern der restlichen Familie. Also das muss ja jetzt nicht unbedingt Kate und Williams Kinder sein, weil ich glaube, das ist durch. Aber doch zumindest Sarah oder wie auch immer. Also da gibt's ja genug noch andere Cousins und Cousinen. Also das finde ich halt auch für die Kids einfach schade. Aber also ich fand gut, dass zumindest die Familie, wie auch immer, in welcher Form geschlossen da war. Sprich, dass Harry auch da war, auf Andrew hätte ich verzichten können, aber grundsätzlich fand ich gut, dass da eben ein geschlossenes Bild war, auch wenn wir natürlich jetzt wissen, dass dieses geschlossene Bild eigentlich ja nicht geschlossen ist, aber zumindest waren sie alle da, das fand ich schon mal gut und ja, gut, dann ist es jetzt halt so, aber was ich nochmal sagen wollte, wollen wir nochmal ganz kurz nochmal einen letzten Blick auf die Zeremonie werfen, weil ich habe noch ein, zwei Anmerkungen. Mhm. Also wie gesagt, es beginnt ja mit diesem Recognition, das war jetzt alles sehr, sehr unspektakulär, dann haben wir den Eid und da haben wir ja schon Witze gemacht von wegen, ja, der Stift hat funktioniert. Dieser Spezialstift, die Bibel fand ich auch sehr hübsch, also so mit Rot und Gold und so, die war ja dann extra in Auftrag gegeben von auch dem Erzbischof und da natürlich immer in Begleitung die ganze Zeit die Musik. Ich meine, die Musik war toll, oder?
Ah, ja.
Wahnsinn. Also das war auch, es war auch so epochal wirklich und majestätisch und dann auch diese Chöre und so weiter. Also selbst wenn die Zeremonie in dem Moment an sich nicht so spektakulär war, war es dann aber die Musik, die das Ganze unterstrichen hat. Und ich dachte so, wow, und dann auch Händel und so weiter. Ja.
Ja, also die klassische Musik sowieso, auch gerade dann, als er gesalbt wurde mit Händel. Also ich meine, wer da keine Gänsehaut bekommen hat, der hat halt einfach keinen Puls.
Genau,
ne?
Genau.
Aber auch dieser Gospelchor, da habe ich gedacht so ein bisschen, okay, da haben sie von Meghan und Harry ein bisschen gelernt.
Ja, ja.
Aber egal, super, wirklich toll. Also die Musik hat mir auch richtig gut gefallen. Und dann am Anfang, als du hast ja schon gesagt, ne, es wurde Musik komponiert, um eben auch da, dass die Gäste, die da schon länger ausharren müssen, auch zu
unterhalten,
bei Laune zu halten. Oder wach zu halten. Diese eine Lady, ich habe den Namen leider nicht im Kopf.
Ja, es gab eine Opernsängerin in so einem gelben Ensemble.
Kleid, die da gesungen hat.
Toll.
Wahnsinn.
Mir hat das Stück auch sehr gut gefallen. Es war eines der neueren Stücke, die Charles in Auftrag gegeben hat. Genau, ja. Ich wollte noch sagen, dieser Paravan, hinter dem gesalbt wurde, der war ja von der Stadt London für Charles als Geschenk. Und da war ein Baum drauf und mit 56 Blättern, die 56 Länder des Commonwealth symbolisieren sollten. Mhm. Das fand ich noch sehr schön, der hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, den fand ich auch schön. Richtig klasse.
Dann wollte ich noch sagen, bei der Krönung selber, da war ja die große Frage, oh mein Gott, hält die Krone?
Ja! Und sie vor allen Dingen, oder wie sie dann immer mit dem Haar, die hat sie wahrscheinlich, also man konnte, finde ich, ihre Gedanken so wirklich lesen, so, oh scheiße, mein Blowout.
Ja,
ne?
Genau.
Die Haare, jetzt hier komplett arm, wasch.
Ja, genau, für die Fotos, nicht, dass mein Pony so vorne festhält.
Ja, weil sie die ganze Zeit so rumgezippelt und als er das so aufsetzt, hast du schon gesehen, wie die Hand so gezuckt hat. Und so, Liebes.
Und ich dachte so, es kann nichts Schlimmeres passieren, als wenn diese Krone jetzt runterfällt.
Ja,
denn, oh Gott. Und das ist tatsächlich wohl bei einer Zeremonie, beim Vater von der Queen ist das passiert.
Oh Gott.
Ja, der ist dann, also die hielt nicht richtig, ist runtergefallen. Das war so ein bisschen so, ups.
Ja, vor allem, was das halt für ein Dings wäre halt, ne, für ein Bild. Also von daher kann ich das auch total gut verstehen, dass Charles und Camilla geführt worden sind, als sie dann wirklich da gekrönt und mit Zepter und Co., weil die einfach dieses Gewicht.
Ja, weil wenn das einmal ins Rutschen kommt, dann kannst du auch nichts mehr machen. Vor allen Dingen, Charles hat rechts das Zepter, links den Reichsapfel, der kann doch nicht mal
der
so
kann
alles
nicht
fallen lassen.
Was fallen lassen.
Alles fallen lassen, die Krone halten. Ja, ja.
Ja, ja, also von daher, also, oh Gott. Aber ich finde, man hat schon gesehen, als es dann der Hauptakt vorbei war, dass der schon echt gelöster war.
Total,
ne?
Aber der wirkte die ganze Zeit total grummelig, aber ich glaube, der war einfach hochkonzentriert.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das hast du ja auch gemerkt, als der in der Krone dann vom Buckingham Palace, in der Kutsche vom Buckingham Palace da weggefahren ist, der wieder noch so gemurmelt hat und so.
Ja, ja. Und es war wirklich aber, so. Und ich habe ihn das erste Mal lächeln sehen, als er dann nämlich nach der Krönung war es ja dann so. William hat noch seine Treue geschworen. Das war dann auch so nett. Dann hat er ihm noch diesen Kuss auf die Wange gegeben.
Ja.
Und Charles hat dann wohl noch gesagt, danke, William, danke. So, und ich so, oh, genau. Also, da war dann Vater und König in Personalunion natürlich. Und,
ja gut, und ich meine, ich fand es ja auch super, dass er als Thronfolger ihm das, weil ich finde, für William war das auch ein großes Ding, ne? Das
ja,
darf
natürlich
man nicht vergessen. Man hat ja dann auch so, gab es so irgendwie so Diskussionen, William und Kate, dass die irgendwie da so, als hätten sie sahen so verbittert aus oder so angestrengt aus, als hätten sie sich im Auto gestritten oder sowas. Aber meine Fresse, was meinst du, was das für eine Anspannung war? Und seit wann die unterwegs sind, zu diesem Tag, zu diesem Event, auch an dem Tag selbst, ich kann das total verstehen, wenn da jemand super angespannt ist, ne? Also
ja, und vorher halt auch super viele Termine hatte, früher auch.
Ja, genau.
Ist, dann müsste
genau.
Die Kinder selber nicht fertig gemacht haben, aber die Kinder müssen fertig gemacht werden und so, also ja.
Das alles. Und ich meine, ich fand es ehrlich gesagt leicht enttäuschend, dass er den Eid nicht auswendig konnte.
Das wollte ich nämlich sagen, das hat mich sowas von geärgert, dass diese Karten überall hochgehalten wurden und vielleicht auch für Dinge, die nur zwei Sätze waren. Also es tut mir leid, lieber William, aber zwei fucking Sätze kannst du ja wohl auswendig lernen.
Also ich kann's, oder sagen wir es mal so, ich fände es okay, wenn die da sind und er aber sagt, okay, ich sag's trotzdem.
Nur für
und
den Notfall,
so quasi,
falls ich vergesse.
Das,
genau.
Wir sagen, das Netz, der doppelte Boden da, so von wegen, der hilft mir, falls ich irgendwie einen totalen Blackout habe.
Genau,
sowas soll's
genau.
Ja auch geben, ne? Aber da das total abzulesen und dem Vater nicht eine Sekunde mal in die Augen zu gucken,
genau.
Das war
aber
schon ein
das gleiche
strange.
Problem hatte ich auch mit dem Erzbischof von Canterbury, denn der hat ja auch wahnsinnig viel von Karten abgelesen, aber ich finde, in dem Moment, in dem er die Krönung vollführt hat, da hat er ja auch so einen Standardspruch aufgesagt. den hätte ich mir tatsächlich ohne Karte gewünscht, weil ich fand, das sah total blöd aus, als er diese Krone über Charles Kopf hielt und die ganze Zeit nach links auf die Karte guckte, ja, und ich dachte, ja. Hallo, das ist hier voll der ehrerbietige Moment und du kannst dich nicht an diese Zeilen erinnern. Das waren auch nur 5 Zeilen. Den Rest, da hätte er von mir aus weiterhin von Karten ablesen können. Aber dieser Moment des Schwurs, ich finde, das wäre mir wichtig gewesen oder schöner, fände ich, hätte ich es gefunden, wenn das ohne Karte gegangen wäre. Also diese Karten, die waren einfach nur super nervig. Dann sind sie ja nach der Zeremonie, gab es erst noch so ein dreifaltiges Hurra vom Militär für Charles.
Ja, fand ich super.
Also, beziehungsweise nach der Zeremonie sind sie zuerst mit der goldenen Kutsche Richtung Buckingham Palace und beim Buckingham Palace gab es dann eben dieses Militär-Hurra und dann gab es natürlich auch Salut und Glocken haben geklingelt und ach, was nicht alles. Und diese goldene Kutsche, oh mein Gott.
Ich finde die hässlich.
Ich finde die, also die so ein bisschen Cinderella-mäßig, die konnte halt auch nur im Schritttempo gefahren werden, weil die wohl super wackelig ist.
Und auch schwer, ne? 4 Zentner oder was?
Ja, 8 Pferde haben sie gezogen. Und das Allergeilste, wir wissen, wie die Pferde heißen. Nämlich, ich habe es mir extra aufgeschrieben, warte.
Ich bitte darum, ja.
Icon, Shadow, Milford Haven, New Ark, Echo, Knightsbridge, Mac and Tyrone.
Okay, Mac. Mac heißt das. Diese Schweine. Ja. Nee, aber also da fand ich die erste, die moderne, die Queen ja zum Jubiläum bekommen hat, die fand ich schöner, ehrlich gesagt. Mhm. Also das mit dem Schwarz und so. Die andere, die ist halt schon echt so, da fragst du dich, okay, wann verwandelt sie sich zurück in den Kürbis, oder?
Ja, aber ich finde das toll. Ich meine, sie ist super dekadent und wird ja sonst auch nicht mehr rausgeholt. Die fällt ja im Grunde auseinander. Aber und die muss wohl auch super unbequem sein und hin und her wackeln die ganze Zeit und so. Also deswegen, wie
keine
gesagt,
Federung drin,
Ja. Also es gibt angenehmere Fahrten. Auf jeden Fall sind dann ja Charles und Camilla im Buckingham Palace angekommen. Dann gab es den Salut, der war auch nochmal sehr beeindruckend. Und dann sind sie auf dem Balkon. Da waren dann alle Working Royals, also Charles und Camilla natürlich in der Mitte und dann die Waleses und die
Edinburghs,
genau, und noch so ein paar am Rand und die Pagen waren
Pagen
dabei
und
ein bisschen,
so, ne?
Ein bisschen Kent und so, genau. Haben sich schön gewunken. Ich meine, es ist für Charles ja auch ein tolles Bild vom Balkon aus.
Ja. Und es waren echt viele Leute da, oder? Krass.
Ja, aber ich meine, Gott sei Dank, es wäre echt enttäuschend gewesen, wenn es nicht der Fall gewesen wäre.
Ja, aber trotzdem Wetter. Ich meine, das muss man ja wirklich sagen. Es hat da wirklich Hunde und Katzen geregnet. Und mir taten diese Ehrengäste leid, die da auf der Tribüne vor dem Buckingham Palace, ich meine, das waren alles Verdiente, die sich um das Königreich da verdient gemacht haben, irgendwie im Sozialen oder Militärischen. Die durften sich da schön einregnen lassen. Das die haben mir echt leid getan.
Aber trotzdem, das war sehr, sehr britisch. Also es war schade, aber das war ja am Ende, tatsächlich hat es dann so doll geregnet, dass auch dieses Flyby-Manöver von diesen ganzen Flugzeugen und so weiter ja gekürzt wurde. Und zwar von, ich glaube, 10 Minuten auf 3 Minuten. Ja, und am Ende sind nur die Helikopter gestartet und diese spezielle Flugstaffel,
die Red Arrows, ne?
Genau, die dann eben rot, weiß und blau als Symbolfarben hinter sich hergezogen über den Himmel.
Ja, und selbst das ist total verwässert worden, eben durch den starken Regen. Die ganzen historischen Flugzeuge konnten nicht starten wegen der schlechten Sicht, was echt schade ist. Aber ich fand das so süß, muss man wirklich sagen. Die haben dann ja auch die Kinder gezeigt, also allen voran Louis,
mein absoluter
Favorit.
Der ist halt einfach 5 und das merkt man.
Ja, aber auch vom, wie soll ich sagen, vom Temperament. Also eine Charlotte, als die kleiner war die wesentlich ernster und ich meine, die ist ein altes Zirkuspferd. Ne? Ich meine, die weiß genau, wo muss sie lächeln, wo muss sie...
Die weiß auch, wo die Kameras sind, ja.
Absolut, also das ist wirklich Future, ja, hat nicht Queen, aber sonst wie, ne?
Ja.
Also die weiß es. Aber Louis ist halt echt, also mit dem werden sie nochmal später ihren Spaß haben, habe ich das Gefühl.
Ich habe auch so ein bisschen, also ich finde es so schön, ich finde in Charlotte und George sieht man so ein bisschen, hat man gesehen auch beim Platinum-Jubiläum, wo dann Charlotte so die Regie übernommen hat. Ich finde, da sieht man so ein bisschen wiedergespiegelt Charles und Anne.
Ja. Während, wie gesagt, Louis hat eher so die Harry-Vibes.
Genau.
Aber irgendwie, der hat dann da auch irgendwie Jazz-Hands gemacht und alles
mögliche. Ja.
Und auch in der Kutsche. Muss ich sagen, als sie dann nach der Kirche mit der Kutsche gefahren sind, also ich warte noch drauf, dass der die Zunge rausstreckt oder sonst was. Also irgendwas kommt später nochmal.
Ja, es war aber großartig.
Der hat Entertainment-Faktor, ist ganz hoch bei ihm. Nee, aber ich meine, aber du hast gesehen, wie die sich dann auch gefreut haben, Charles und Camilla, als dann die Mengen da gesehen haben, die dann auch noch God Save the King gerufen haben und so. Also das war schon wirklich schön.
Ja,
das,
ja.
Das freut mich auch für die. Aber ich schätze mal, die sind da rein und erstmal ein Whisky unverdünnt rein, ne? Also das ist, boah. Was da, ich meine, wie gesagt, auch die, ich will nicht wissen, seit wann die unterwegs waren an dem Tag und was da für eine Last auch abfällt, ne? Also, wenn du das dann alles erledigt hast. Also von daher Daumen hoch, ne?
Also ich wollte noch eine Sache gerade nachtragen. Der zweite Hund hieß Beth, also Bluebell und Beth, gerade nochmal okay. Als Nachtrag für die Hunde auf dem Kleid von Camilla. Mhm. Und was ich auch noch schön fand, war diese Diademe, die Kate und Charlotte getragen haben, die sind ursprünglich von einer Hutmacherin gemacht worden, die ihr Unternehmen gegründet hat mit Zuschüssen vom King's Prince's Trust. Was ja Charles Herzensprojekt ist, der unterstützt ja eben so kleine Gründungsteams und so weiter. Eine Sache wollte ich noch sagen, was ich ganz nett fand. Einen Tag vor der Krönung ist der neue James-Bond-Roman erschienen von Charlie Hickson über einen Anschlag bei der Krönung von Charles, die James Bond verhindern muss. Geil, oder? Den muss ich unbedingt hören oder lesen.
Ist das Trolling oder?
Ich weiß es nicht, ne? Aber ich find's witzig.
Oh Gott, oh Gott. Okay,
ja.
Cool.
Ja, das war so das Wichtigste, glaube ich, was wir zur Zeremonie zu sagen hatten. Ergänzt bitte gerne, lasst uns wissen, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr Feedback habt, immer gerne in unsere Richtung. Und dann bleibt uns nur zu sagen, das war unser Spezial zu Charles Krönung. Eva.
Und Britt-Marie.
Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.
Macht's gut und einen royalen Gruß an euch alle.